Der Angestellte des französischen Konsulats will gerade meinen Pass visieren. Da bleibt plötzlich sein Stempel in der Luft hängen und er sieht mich entgeistert an. Wohin wollen Sie fahren? Das ist unmöglich. Wir können kein Visum nach Französisch-Guayana geben. Dort gibt es noch richtige Wilde, Menschenfresser. Und das mörderische Klima. Davon haben Sie doch gehört. Es half nichts, dass ich ihn beruhigte, dass ich weder so dumm noch so ängstlich bin, wie ich offenbar ausschaue. Aber sie setzten mir ein Telegramm auf für das Innenministerium in Paris. Die Antwort kam bald. Die Einreise nach Französisch-Guayana wird verweigert, da die Möglichkeit bestünde, ich könnte von dort Artikel schreiben.
Maria Leitner seufzt und lehnt sich an die gekachelte Wand des kleinen Konsulats. Sie hat schon geahnt, dass es Probleme geben wird. Eine Frau lässt man nicht einfach so ins Verbrecherland und schon gar nicht, wenn die Möglichkeit besteht, dass sie lebend wieder herauskommt. Und vielleicht sogar danach davon erzählt. Die beiden Angestellten wuseln hinter der Mahagonitheke hin und her, wie aufgescheuchte Eichhörnchen, deren lang gehütetes Nussversteck plötzlich Gefahr läuft, entdeckt zu werden. Natürlich bekommt Maria kein Visum. Doch sie hat einen Plan, wie sie doch noch in die grüne Hölle kommen könnte.
Es gibt ein altes Sprichwort, was sich die Menschen in Französisch-Guayana, diesem kleinen Zipfel im Nordosten Südamerikas, seit Jahrhunderten erzählen. Auch heute noch, wenn man dort als einsamer Reisender von den weniger befestigten Straßen hinein ins Landesinnere gehen möchte, wird man warnend an der Schulter gepackt und irgendjemand flüstert einem ins Ohr: Der Dschungel holt sich alles zurück. Heute bestehen 90% des gesamten Landes aus einem riesigen grünen Geflecht aus Bäumen, Dickicht, Sümpfen und Moskitos. Graue Flüsse winden sich träge hindurch und manchmal durchschneidet der Ruf eines Aras die urweltliche Stille. Das Land scheint unberührt und friedlich.
Doch wenn man genau schaut, dann erkennt man kleine, graue Sprenkel in der Wildnis. Wie noch nicht weggesaugte Staubkörner auf einem grünen Teppich. Es sind alte Rodungen, verfallene Häuser und lianenbewachsene Hütten. Manchmal sind noch Reste von alten Steinstraßen zu erkennen, längst überzogen und durchbrochen von beindicken braunen Wurzeln. Man könnte meinen, diese Ruinen seien seit Hunderten von Jahren verlassen und schon ewig dem wilden Wuchs des Regenwaldes ausgesetzt. Doch zoomt man noch näher herein, erkennt man eingedrückte Eisentüren in den dunklen Türeingängen. Dahinter zerbrochene Kloschüsseln und vielleicht ein moosbewachsenes Telefon mit der Aufschrift Fabriqué en France 1948.
Der Dschungel holt sich alles zurück. Und erst sehr schnell. Fast scheint es, als tue er dies, um die furchtbaren Dinge zu vergessen, die sich so lange in Französisch-Guayana abgespielt haben. Seine Fahne wachsen wie weiche Kissen über die zerfallenen Arrestzellen. Bromelien blühen auf verbogenen Gitterstäben und Lianen schlängeln sich an verrosteten Fußfesseln vorbei. Vor 100 Jahren war das hier Verbrecherland. Und Maria setzt nun den ersten Fuß hinein.
Auf den halb verfaulten Holzplanken der Warenschuppen, den zerbrochenen Bänken auf der Kaipromenade, auf den von der Sonne glühend heißen Steinquadern am Fluss. Sitzen, kauern, hocken, liegen Menschengestalten, die aussehen wie Skelette, Todkranke oder Scheintote. Sie tragen gestreifte Zuchthauskleider. Oder Fetzen, die Kleider zu nennen, eine Übertreibung wäre. Ihre Füße sind meist nackt. Manche sind nicht nur schmutzig, sondern auch von Geschwüren entstellt.
Wild und fremd. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore.
Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wild und Fremd. Ich bin Tore.
Ich bin Ole.
Hallo.
Ich werde Hallo noch sagen. Ja. Einfach, ja.
Das kriegen wir nie hin.
Hallo.
Wir sind der Podcast mit den Tagebucheinträgen, mit den Briefen über historische Expeditionen plus. Also wir müssen da so ein kleines Plus dran machen, weil wir auch heute wieder nicht über eine klassische historische Expedition sprechen.
Plus Gender-Sternchen.
Achso, nein.
Du wolltest die Problematik der letzten Wochen nochmal aufgreifen.
Oh ja, wir haben viel über das Gendern diskutiert mit euch. Wir sind froh, auch Post von euch zu bekommen.
Ey, und wir sind unfassbar froh, dass Leute so eine offene Art haben. Man kann ja davon halten, was man will, aber die Leute schreiben uns einfach, ey, ich sehe das aus den und den Gründen so und so. Und das ist mega interessant zu lesen. Also vielen, vielen Dank für jeden, der uns da eine Nachricht geschrieben hat. Es waren Zehntausende.
Quasi okay, Zehntausende. Heute hat uns ein Schmetterling zu dieser Folge geführt.
Ja, ich glaube, wir können hier den Querverweis zu Papillon machen, wenn das deine Absicht war mit dem Schmetterling.
Ja, genau.
Vielleicht habt ihr euch Papillon angeschaut, Tore und ich haben uns heute nur den Trailer angeguckt, aber wir haben beide das Buch gelesen. Das ist der Mann mit dem tätowierten Schmetterling auf der Brust.
Papillon ist ein verurteilter Verbrecher, der aus Frankreich in die französischen Kolonien in Französisch-Guyana geschickt wird. Ich glaube, so in den 30ern war das. Und dann später ein Buch drüber schreibt.
Wir haben super viele Nachrichten dazu bekommen von wegen, hey, mach doch mal eine Folge drüber. Es ist ein bisschen schwierig, da eine Folge drüber zu machen, weil viele Sachen, die in diesem Buch stehen, bis heute nicht ganz geklärt sind, ob die real sind oder einfach so ein bisschen dazu gedichtet wurden. Vielleicht erzählen wir später die Geschichte von Papillon irgendwann nochmal ganz gesamt, dann aber natürlich ganz genau aufgearbeitet und ganz dicht begleitet von Forscherinnen und Experten.
So wie ihr es von uns kennt. Das Ding ist, es gibt gar nicht so viel fundierte Literatur über die Strafkolonien in Französisch-Guyana ab 1900. So ein bisschen, als ob der Dschungel nicht nur die Gebäude überwuchert hat, sondern auch die Aufzeichnung und die Erinnerung der Leute.
Aber während unserer Recherche zu Papillon sind wir irgendwann in so einem besonders kleinen, schönen Archiv auf einen ganz besonderen Reisebericht gestoßen.
Dieser Reisebericht ist bis heute ziemlich unbekannt und das ist, finde ich, umso erstaunlicher, weil er die Geschichte einer Frau erzählt, die wahrscheinlich als erste Journalistin überhaupt in die französischen Strafkolonien gelangt ist und von dort hautnah berichten konnte.
Genau die ist unsere Protagonistin heute. Maria Leitner, sie ist 32, als sie 1925 von Deutschland aus nach Amerika aufbricht und noch ein paar Zwischenstopps schließlich dann endlich in Französisch-Guyana landet.
Nochmal wichtig zu erwähnen, Maria ist keine Gefangene. Sie ist Journalistin, sie recherchiert dort und sie kann sich sogar relativ frei bewegen. Die Beamten unterschätzen sie sogar so ein bisschen, weil sie eine Frau ist. Und so liefert uns Maria ein unglaublich detailliertes, persönliches Bild der Strafkolonien Ende der 1920er Jahre.
Was uns aufgefallen ist, Maria fängt diesen Alltag der Häftlinge super, super gut ein. Sie hört deren Sorgen und Problemen zu. Sie erlebt, wie hart die Leute da arbeiten müssen, wie furchtbar teilweise die hygienischen Zustände sind und teilweise auch, wie brutal die Aufseher sind. Für diese Folge ist deshalb hier auf jeden Fall eine Triggerwarnung angebracht.
Aber bevor wir jetzt mit Maria in den Dschungel reisen, in eine völlig andere, brutale, manchmal auch furchtbar schöne, ganz abgeschottete Welt, müssen wir verstehen, warum diese Strafkolonien überhaupt entstanden sind. Ein bisschen historischer und philosophischer Kontext.
Strafkolonien gab es und ja, gibt es leider immer noch nicht nur in Französisch-Guyana. Die Idee, verurteilte Verbrecherinnen und Verbrecher einfach ja aus dem eigenen Mutterland zu schaffen, irgendwo an einen vermeintlich unzivilisierten Außenposten, die existiert schon sehr, sehr lange.
Ja, spätestens ab 1750 ungefähr kommt es in Europa zu einer Bevölkerungsexplosion. Die Versorgung ist besser, es sterben weniger Kinder und die Leute werden älter.
Dazu ziehen immer mehr Menschen in die Städte, so lange, bis die irgendwann keine Arbeit mehr finden. So wächst also nicht nur die Stadtbevölkerung rasant, sondern auch die Kriminalität. Die Gefängnisse sind dann irgendwann völlig überfüllt und unterversorgt und man fragt sich, wohin geht's jetzt mit diesen ganzen Verbrechern?
Tja, was für ein Zufall, dass Europa gerade in dieser Zeit exzessiv Länder in Afrika, Amerika und Australien an sich reißt. Dort gibt es großen Bedarf an Arbeitskräften und vor allem viel Platz.
Also schiebt man einfach einen Großteil der Menschen, die das Rechtssystem damals in die Finger bekommen hat, raus aus London oder Paris und schifft sie in diese neu geschaffenen Kolonien. So stören sie nicht und da können sie sich ja schön selbst versorgen.
Wie so schmutziges Geschirr, was man, anstatt zu waschen, einfach in irgendeine hintere Ecke in der Küche stapelt und einen Vorhang drüber hängt, wenn Besuch kommt und sagt, ja, alles gut. Oder? Also ich hab so...
Voll. Ich glaube, da gibt's nur ein großes Problem damit. Das Geschirr, auch wenn es in der hintersten Ecke steht, das wäscht sich nicht von allein und ganz langsam fängt es irgendwann an zu stinken. Und genau das passiert auch in diesen Strafkolonien. Denn es gibt noch einen weiteren Grund, warum die großen europäischen Staaten ihre Verurteilten in die Taiga, ins Outback oder halt, wie in diesem Beispiel, in die hinterste Ecke der Küche stecken.
Ja, wenn ein König oder eine Regierung wirklich langfristig Anspruch auf frisch erobertes Land haben möchte, dann reicht es nicht, einfach eine Flagge in den Boden zu stecken. Das Land muss besiedelt werden. Doch die neuen Kolonien sind kein lebensfreundlicher Ort für Menschen, die das milde Klima Englands oder die gute Versorgung Frankreichs gewohnt sind.
Ganz ehrlich, kaum jemand zieht freiwillig in die neuen Länder. Es ist einfach nicht schick.
Ja, es ist einfach nicht schick.
Also müssen die gehen, die keine Wahl haben. Vermeintliche Diebe, Betrüger und Mörder. Obwohl sie der Bodensatz der Gesellschaft sind, sind sie ja theoretisch immer noch Staatsbürger und damit gelten die Kolonien zumindest als besiedelt.
Weißt du, Ole, wir haben in einer unserer Folgen ja auch schon mal über die Strafkolonien in Australien gesprochen. Ich glaube, das war die Ludwig-Leichert-Folge, verschollen im Outback. Aber Frankreichs Kolonien, die Bagne, wie man sie damals genannt hat, haben irgendwie nochmal einen ganz besonderen, noch schrecklicheren Ruf.
Das kann natürlich teilweise an der Geschichte von Papillon liegen, aber ich glaube, der wahre Grund ist dieser ja wirklich unbarmherzige Dschungel, der dort knapp oberhalb vom Äquator wächst. Es ist mit der dichteste Dschungel der Welt, wir haben es ja im Intro schon gehört, noch immer sind 90% von Französisch-Guyana purer Regenwald.
Und während dieser dichte Regenwald für Menschen, die dort seit Jahrhunderten leben, ein gutes Zuhause bietet, ist er für zivilisationsgewohnte Europäer quasi ein Todesurteil.
Frankreich besitzt, ich hoffe, man hat die Anführungszeichen mitgehört,
mit
Gänsehosen, das Gebiet in Französisch-Guyana schon seit circa 1600. Schon damals hat man versucht, Menschen dort anzusiedeln, teils mit Zwang, teils mit völlig wahnwitzigen Versprechungen. Daher kommt beispielsweise auch die Popularität der Legende von El Dorado, also dieses irre, reiche, goldene Land irgendwo im nördlichen Dschungel Südamerikas. Die französische Regierung hat es kräftig mit angekurbelt und hat gesagt, hier, geht da mal hin, vielleicht liegt El Dorado ja da.
Damit sie ihre Kolonien besiedeln können.
Ja klar, damit die alle aussiedeln.
Aber das scheitert. Also nach dem ersten Versuch kehrt nur ein Bruchteil der Unglücklichen zurück und die erzählen furchtbare Geschichten. Frankreich schickt dann noch mehr Expeditionen immer wieder, aber fast alle kommen im Regenwald um.
So entsteht dann der Mythos vom Land des Schreckens, so nennt Maria übrigens auch einen Teil ihrer Aufzeichnungen. Man munkelt bis heute, Französisch-Guyana sei ein Ort des Verschwindens. Irgendetwas bemächtige die Menschen dort, fresse sie von innen auf und lässt ihre Häuser innerhalb von Monaten vom Wald überwuchern.
Und in dieses Setting, in dieses Land des Schreckens, was quasi nur von Häftlingen bevölkert ist, also vom Bodensatz der Gesellschaft, dorthin reist Maria im Jahr 1927.
Sie hat es irgendwie doch noch geschafft, ein Visum zu bekommen. Dafür musste sie ein bisschen flunkern und einen kleinen Umweg über das holländische Territorium nehmen. Jetzt dampft sie aber endlich mit einem kleinen Schiff den Fluss in die Kolonie hinauf.
Ja,
Je urweltlicher es um uns wurde, umso mehr veränderten sich auch die Passagiere der ersten Klasse. Sie wurden im Gegensatz zur Natur immer kultivierter und förmlicher. Schneeweiße Tropenhelme beschatteten die in Brillantine erstrahlenden Schnurrbärte. Einer der zukünftigen Kerkermeister von Cayenne zog sogar weiße Handschuhe an. Die Gesellschaft sah wirklich tadellos aus, wie Soldaten aus einem Warenhaus. Frisch geliefert für den Geburtstagstisch eines braven Knaben. Wie aber werden sie den Gefangenen gefallen?
Okay. Das, was Maria beschreibt, sind jetzt natürlich keine Gefangenen, sondern das sind die zukünftigen Leiter der Kolonie, die Leute, die dort das Sagen haben. Und ich konnte mir das so gut vorstellen, als ich das erste Mal gelesen habe. Ich hatte richtig das Bild im Kopf von diesem Schiff, was langsam den Fluss hochdampft und wo dann an Deck diese Leute mit Tropenhelmen und Monokel und weißen Handschuhen stehen.
Ja, das ist das damalige europäische Idealbild. Die sind vortrefflich gekleidet, betreffend der europäischen Mode damals. Und ich glaube, die haben hier alle ein Bedürfnis, einen Kontrast zu schaffen, zu sagen, ich bin in einem neuen Land, aber ich gehöre nicht hierher, ich gehöre nicht zu diesen Gefangenen.
Ja, genau, ich gehöre nicht zur Wildnis. Und man muss ja auch sagen, gut, die leiten da irgendwelche Zuckerplantagen, sind da die Oberwächter, Kerkermeister, whatever. Aber so richtig geil ist dieser Job auch nicht. Also die wären auch lieber in Paris und trinken da, weiß nicht, einen Tee, als jetzt hier auf dem Schiff irgendwie in der Wildnis zu sitzen.
Ja, sie sind ausgestoßen aus der europäischen Welt, sind ja hier irgendwie versetzt worden und müssen jetzt, wenn sie so weit weg sind von zu Hause wie noch nie, ganz unbedingt zeigen, dass sie ja anders sind als alle anderen.
Ja. Und dann legt das Schiff im Hafen von Saint-Laurent-du-Maroni an. Von Weitem sehen die grauen Gebäude aus wie die Wohnhäuser einer etwas in die Jahre gekommenen Provinzstadt. Doch spätestens als Maria den Gestank einatmet, erkennt sie auch die dicken Eisenstäbe vor den Fenstern der Häuser. Ein paar Gefangene in zerrissenen, gestreiften Hosen arbeiten am Pier. Sie schleppen einen Baumstamm. Gerade als Maria hinschaut, bricht einer von ihnen unter der Last zusammen und bleibt liegen.
Einer der Tropenhelmträger in beigem Anzug schnauft verächtlich und erklärt Maria, dass die Gefangenen nur Theater spielen, um bedauert zu werden. Doch Maria erkennt den stumpfen Blick in den Augen der Häftlinge. Sie bemerken die neuen Besucher nicht einmal. Aber der Rest der Gruppe stimmt den Mann im Anzug zu. Jemand scherzt, wer so lebensecht schauspielert, sollte doch lieber in den Theatern von Paris arbeiten. Lachend schreitet das kleine Grüppchen weiter. Und Maria ist fassungslos.
Auf der Straße sind jetzt viele Gefangene zu sehen, die arbeiten. Alle tragen das gestreifte Kleid mit der langen schwarzen Nummer über ihrer Brust. Sie zupfen Grashalme aus den Ritzen der Straßensteine. Der Verkehr in den Straßen Saint-Laurents ist nicht groß genug, um das Unkraut am Wachsen zu hindern. Nun werden die Straßen von den Sträflingen gereinigt, um ihnen städterischeres Aussehen zu verleihen. Aber das Ganze wirkt nicht komisch, sondern schaurig. Denn wir haben 38 Grad im Schatten und die Sonne brennt höllisch. Die Sträflinge arbeiten von 5 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags. Ihre Arbeit ist sinnlos. Sie verrichten nichts. Aber sie gehen dabei zugrunde. Und das Gras wächst weiter auf den Straßen Saint-Laurents.
Und dann, in der brütenden Hitze des Nachmittags, trifft Maria auf eine merkwürdige Gestalt. Es ist ein kleiner, alter Mann mit ungewöhnlich sanften Gesichtszügen. Er trägt keine Häftlingskleidung, sieht aber genauso abgerissen aus wie der Rest. Vor allem seine Füße sind völlig kaputt. In einer kleinen Tasche trägt er handgroße Papierumschläge, die er wie einen Schatz hütet. Maria fragt ihn, warum er verurteilt wurde, und der alte Mann antwortet mit leiser Stimme.
Er ist seit 24 Jahren hier, weil er seinem vorgesetzten Offizier damals in Rage eine Ohrfeige verpasst hat. Das hat also gereicht. Der alte Mann bereut, dass er nicht noch stärker zugehauen hat. Dann hätte sich das hier alles wenigstens gelohnt. In den Papierumschlägen seiner Tasche liegen, fein säuberlich sortiert, tote Schmetterlinge. Der Verurteilte hat sie im Urwald gefangen und versucht sie nun in einem der wenigen Geschäfte weiterzuverkaufen. Maria entschließt sich, mitzukommen.
Der Laden ist vollgestopft mit toten Tieren. An den Wänden hängen Schlangen und kleine Krokodile. Eine ausgestopfte Schildkröte glotzt sie an. Der alte Mann spricht mit seinen Schmetterlingen beim Ladenbesitzer vor. Doch von der Theke werden ihm nur missbilligende Blicke zugeworfen.
Da kommt ein Kunde hinein und fragt nach dem Preis eines im Laden bereits ausgestellten blauen Schmetterlings. Der Ladenbesitzer nennt 1500 Francs. Und da horcht der alte Schmetterlingsverkäufer auf. Als er den blauen Schmetterling an den Ladenbesitzer verkauft hatte, hat er nur 3 Francs dafür bekommen. Wütend verlässt er den Laden. Natürlich betrügen sich hier alle, wo es geht.
Okay, ich glaube, wir müssen einmal über diesen Schmetterlingsverkäufer sprechen. Der hat keine Häftlingsuniform an. Der hat anscheinend Zeit genug am Tag in den Urwald zu gehen und Schmetterlinge einzusammeln. Ist der überhaupt ein Häftling?
Die richtige Antwort ist nein, er ist kein Häftling mehr.
Und irgendwie doch.
Es ist ziemlich schwierig in dem Fall. Und zwar wirst du, wenn du eine Straftat begehst, wir haben ja schon drüber gesprochen, hier in dem Fall nur Ohrfeige, wird gesagt, hey, du kommst 15 Jahre nach Französisch-Guyana und musst da im Straflager arbeiten.
Zum Beispiel.
Zum Beispiel. Dann kommt aber noch die gleiche Zeit, die du schon als Haftstrafe abgesessen hast, also die 15 Jahre, nochmal obendrauf.
Das nennt man Doublage. Und die Leute, die jetzt aus der Haft entlassen wurden, aber immer noch in Französisch-Guyana leben müssen, bis sie zurück nach Frankreich können, nennt man Libres.
Jetzt haben wir die Situation in der Kolonie, dass da Leute tatsächlich arbeiten, die eben Libres sind, und du hast Gefangene. Die Gefangene arbeiten für 0 Euro.
Ja, die machen Zwangsarbeit, die schleppen Baumstämme, weil sie es müssen.
Ganz genau, und die Libres möchten Geld für ihre Arbeit bekommen, die sie leisten.
Ja, weil sie halt sich was zu essen kaufen müssen, die müssen sich ein Haus irgendwie kaufen oder einen Unterstand, ja klar.
Und wenn du da Unternehmer bist, zum Beispiel diesen Geschäft führst, dann entscheidest du dich doch viel lieber für kostenlose Zwangsarbeiter, als Geld an einen Libre zu bezahlen.
Und so kommt's, dass diese Libres in der Kolonie halt wirklich kaum Arbeitsmöglichkeiten haben. Ich meine, guck dir diesen Schmetterlingsverkäufer an, guck dir seine Beine an, der hat keine Schuhe, der muss jeden Tag in den Urwald steppen, um da irgendwelche Schmetterlinge zu jagen, die er dann vielleicht für 3 Francs irgendwie verhökern kann. Das ist krass, viele sind da auch obdachlos von den Libres, also ich habe mich in der Recherche gefragt, was eigentlich schlimmer ist, Häftling mit garantiert wenigstens Essen und garantiert Schlafplatz? Oder Libre?
Ich glaube, meine Meinung dazu ist, Libre ist viel schlimmer. Selbst wenn du aus dieser Libre-Stufe raus bist, dann bist du noch gar nicht frei. Maria trifft einen Menschen, der seit einem Jahr alles abgesessen hat und immer noch kein Visum bekommen hat, dass er zurück darf.
Diese Gruppe geht dann weiter. Maria sieht die Häftlinge, die keine Schuhe anhaben, genauso wie unser Schmetterlingsverkäufer, und fragt, warum die Häftlinge keine Schuhe haben. Und die Antwort ist relativ einfach.
Ja, Schuhe bringen Geld. Schuhe kann man ganz gut verkaufen. Und die Wärter wollen nicht, dass die Gefangenen hier nebenbei Geld verdienen. Und deswegen händigen die einfach keine Schuhe aus.
Das ist so eine Todeslogik, ne?
So insane.
Ihr verkauft die doch eh, dann kriegt ihr keine Schuhe. Ja, dann gebt den Leuten noch wenigstens ein Paar und schaut, wer es behält und wer es nicht
verkauft, läuft dann ohne Schuhe rum. So, es wäre eine viel einfachere Lösung, als zu sagen, wir geben niemanden Schuhe. Erst recht, wir sprechen hier vom Urwald. Das ist teilweise ein gefährliches Gebiet, wenn man da barfuß langläuft.
Das ist tödlich. Dort ist ja lange nicht alles irgendwie plattgewalzt und es sind überall Teerwege.
Um noch ein bisschen mehr über das Schicksal der Gefangenen zu erfahren, sneakt sich Maria ins Polizeiamt von Saint-Laurent und macht sich heimlich Notizen, während der Beamte am Schalter abgelenkt ist.
Bei manchen Namen steht am Ende geflohen. Diesem Wort folgen aber auch noch viele andere, so wieder gefangen oder ausgeliefert. Dann folgt der Name des neuen Gefängnisses. Es ist meist ein von den Gefangenen gefürchteter, gehasster Name. Saint-Joseph. Das Disziplinargefängnis auf der Insel, von dessen Strafmethoden schaurige Berichte umgehen.
Mehr kann Maria nicht notieren. Schon reißt der Beamte ihr das Buch wieder aus der Hand. Er hat sie bemerkt. Maria muss gehen und tritt aus dem Schatten des Polizeiquartiers in die brennende Spätnachmittagssonne. Gegenüber steht ein langes, rosa bemaltes Gebäude. Im Innenhof sind hektische Schritte zu hören. Eine Kolonne aus Gefangenen in gestreiften Jacken tritt heraus. Die Reihen sind umzingelt von bewaffneten Aufsehern.
Jeder Häftling muss seine Jacke aufknöpfen und wird auf Waffen kontrolliert. Viele von ihnen haben große Tattoos auf der Brust, manche von ihnen tragen sogar Schimpfwörter. Es ist eine kleine, fast hilflose Rache an den Beamten. Und doch sind diese erbost. Immer wieder erklären sie Maria, wie gut es die Gefangenen eigentlich hätten. Wie viel zu essen sie bekommen würden, obwohl sie es eigentlich gar nicht verdient hätten. Doch Maria durchschaut die Floskeln schnell und macht kurz danach eine schaurige Entdeckung.
Ich will in den nächsten Gefängnishof einbiegen, aber ich werde aufgehalten von bewaffneten Aufsehern. Streng verbotener Durchgang, kein Fremder darf hier rein. Was gibt es hier zu sehen? Ja, da ist eine Guillotine. Nur so zum Angstmachen? Oh nein, es ist eine ganz ernstzunehmende Guillotine, die morgen in Aktion treten wird.
Übrigens, die Guillotine steht in der Mitte des Hofes, dort, wo auch der Brunnen ist. Und das Wasser ist damals teilweise wirklich verseucht vom Blut der Geköpften.
Was ich auch super insane fand, war, wenn ein Gefangener hingerichtet wird, dann muss er vorher eine Erklärung unterschreiben, und zwar eine Erklärung zu seiner Entlassung aus der Haft.
Digga, das ist so insane. Man wird entlassen und geköpft, weil das, man nicht in der Haft geköpft werden sollte, weil dann, ja, ist man in der Haft gestorben.
Eine Todesquote von 1% oder so klingt besser als, oh, wir haben eine Todesquote von 80%.
Ja.
Lässt sich vielleicht ein bisschen besser vermarkten.
Die abgetrennten Köpfe der Verurteilten werden dann auch nicht beerdigt, sondern Ärzten übergeben, die in der Kolonie arbeiten. Ich glaube, es waren auch nur Männer, also wir müssen hier nicht gendern. Und die haben dann versucht, anhand der Kopfform oder den Gesichtsmerkmalen dieser Geköpften einen Unterschied festzustellen zu nicht-kriminellen Menschen.
Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, was dabei rausgekommen ist. Zero. Gar nichts.
Keine Regeln wurden gefunden.
Die Köpfe der Hingerichteten werden dann aber bis zur Schließung des Lagers aufbewahrt.
Und ich glaube, jetzt müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz über die verschiedenen Verbrechen sprechen, die in diesen Kolonien bestraft wurden.
Mich hat es so interessiert, weil wir können das ja ungefähr heute erschließen. Mord ist eine hohe Strafe. Was Kleines geklaut ist eine geringe Strafe.
Man eine Ohrfeige ist keine Strafe zum Beispiel
doch,
in der Regel.
Doch, ist leichte Körperverletzung.
Aber dafür kommst du ja nicht in den Knast.
Nee, aber du musst eine Geldstrafe bezahlen.
Ja gut, also, aber kommt, du wirst nicht 15 kommt, Jahre nach Französisch-Guyana-Verband, Digga.
Ist, also es ist eine Kriminaltat, die du begehst auf jeden Fall. Also da wenn man der Jura-Mensch aus mir.
Wie ist es eigentlich, wenn man mehrmals hintereinander dasselbe Verbrechen vergeht? Heute in Deutschland. Begeht, Entschuldigung.
Kommt drauf an, in welchem Zeitraum du das begehst. Wenn du klaust und eine Geldstrafe bezahlst, dann wirst du ja wieder vor Gericht geladen, wenn du danach wieder klaust.
Ja, und
wenn du dreimal nur hintereinander klaust, dann wirst du wegen dieser drei Verbrechen eben vor Gericht angeklagt.
Okay.
Aber ich meine, das Gericht schaut ja auch drauf und sagt, okay, du hast einmal geklaut, wurdest verurteilt, hast zweimal geklaut, wurdest verurteilt, und beim dritten Mal, die werden die Strafen anziehen. Die werden dann sagen, okay, beim ersten Mal 500 Euro Schadenersatz, dies, das, und 1000 Euro Kosten fürs Gericht. Und beim nächsten Mal vielleicht, okay, jetzt 1000 Euro Schadenersatz. Die wollen es ja verhindern.
Ja. In Frankreich zu der Zeit ist es so, dass wenn man dreimal geklaut hat, dann kommt man nach Französisch-Guyana. Also es war so ein bisschen die Regel, okay, wer mehrmals hintereinander ein Verbrechen vergeht, der kommt in die Kolonien.
Ja, und ich glaube, wir können es hier direkt aufklären, wer dreimal klaut oder betrügt, die sind in der Gesellschaft die Menschen, die als der größte Schmutz gelten. Sie haben zwar viel weniger Schaden angerichtet als andere Menschen, die dort sind.
Also zum Beispiel Mörder oder Räuber oder Erpresser.
Ja, ja, aber bei ihnen geht man davon aus, dass sie halt eben Gewohnheitsverbrecher sind und dann auch in der Kolonie weiterklauen werden.
Und das führt zu der absurden Situation, dass die hohen Herren, mit denen Maria ja auch vom Boot gegangen ist, die sich da so echauffiert haben, als Bedienstete in den Kolonien am liebsten Mörder nehmen.
Ja, bei Mord wird damals in Frankreich weggeguckt. Natürlich wird's verurteilt, sonst wären die nicht in Französisch-Guyana. Aber da wird prinzipiell gesagt, okay, man hat ja vielleicht irgendwie einen kleinen Grund, jemanden zu ermorden. Das ist nicht super, es ist nicht schön, aber wenn es passiert ist, dann ist es dein einziger Mord, mehr Morde wirst du nicht begehen und dann kommst du auch irgendwann nach Hause. Aber wer dreimal klaut, der macht es hier im Lager ja auch weiter.
Ja, ja,
und
ja.
Diese Ansicht, dieses Gedankenset, dass ich sage, Mörder macht es nie wieder, aber jemand, der klaut, wird immer klauen, finde ich so insane, weil sich das so krass von heute abhebt. Und es auch keinen Sinn ergibt.
Es macht überhaupt keinen Sinn und es steht ja auch überhaupt nicht im Vergleich ein Menschenleben versus drei Äpfel, so, die geklaut wurden. Aber es war tatsächlich damals in den Kolonien so der gängigste Spruch, wenn man gefragt würde, warum sitzt du, und die Leute das nicht verraten wollten, dann haben die einfach gesagt, ich habe meine Geliebte getötet. Das war so das Mildeste, was du machen konntest. Dann wurdest du von allen respektiert, weil die gesagt haben, ja komm, der hat seine Geliebte getötet, war eine Frau, das war ja damals sowieso noch ein großes Thema.
Ja, das müssen wir ja auch nochmal dick anstreichen. Ne? Also Frauen, Männer ist damals keine Gleichberechtigung, kein gleichberechtigtes Verhältnis.
Auf gar keinen Fall. Aber deswegen konnte sich Maria halt auch so gut durchsneaken, weil die halt mega unterschätzt wurde als Frau.
Niemand hat auf sie geachtet. Diejenigen, die am meisten stehlen in diesen Kolonien, sind die Gefängniswärter.
Ja.
Sie behalten den Sträflingen das Essen vor, sie knöpfen ihnen manchmal ihre Funde ab und sie bescheißen die auch, wo es geht.
Ey, auch der Ladenbesitzer, ne? Muss ich gerade dran denken, der den Schmetterling für 1500 Francs verkauft hat.
Safe, aber der ist ja auch in einer Position, wo er den anderen ganz offensichtlich bescheißen kann und wo er nicht sagen muss, ja, die verkaufe ich auch nur für 5 Francs weiter, weil wohin soll der Mann sonst gehen?
Ja,
wohin soll er seine Schmetterlinge verkaufen, wenn es hier ein Geschäft in der ganzen Stadt gibt?
Und wo soll sich der Häftling beschweren, wenn ihm der Wärter halt das Essen kürzt? Ja, beim Wärter, lol.
Und der sagt dann, nee, du hast reguläre Essen bekommen.
Ja, genau. Also wirklich, ja, die richtigen Diebe sind eigentlich dort die Gefängniswärter.
Französisch-Guyana ist nicht abgegrenzt. Das heißt, wir haben keinen großen Zaun, der diese Kolonie, das Strafgefangenenlager, einmal umfasst. Das würde doch im Prinzip bedeuten, hey, da kann man theoretisch draus fliehen.
Ich würde auch fliehen. Digga, wenn mich mein Gefängniswärter jeden Tag bescheißt und mir nur die Hälfte meines Essens gibt und wenn ich frei bin, dann noch 15 Jahre auf dieser Kack-Kolonie rumhängen muss, ohne ein sicheres Dach über dem Kopf, ich glaube, ich würde jede Gelegenheit nutzen, um irgendwie auszubrechen.
Das finde ich ein super interessantes Statement.
Würdest du nicht machen?
Du hast ziemlich viel Urwald um dich. Das heißt, egal in welche Richtung du fliehst, du musst erstmal ein bisschen klarkommen. So, du musst dir vielleicht Waffen basteln, du musst schnell Nahrung finden, du musst gestärkt sein. Und selbst wenn du diesen Urwald überwindest, dann bist du halt irgendwo im Nirgendwo. Und du hast keine Essensquelle mehr. Du hast niemanden, der sagt, hier kannst du schlafen. Und ich glaube, das Risiko dabei zu sterben ist so hoch, dass ich sagen würde, okay, ich bleibe in dieser Strafkolonie. Aber es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was man gemacht hat. Ich glaube, wenn man 2 Jahre da bleibt, ist es verkraftbarer, als wenn man da 40 oder 50 Jahre bleiben muss.
Auch Maria macht sich Gedanken über die Flucht. Und ich glaube, sie kommt so ein bisschen zum selben Schluss wie du, dass es fast unmöglich ist, aus Französisch-Guyana zu fliehen.
Der Fluss Maroni. Das andere Ufer scheint ganz nah. Man sieht deutlich die Häuser des holländischen Ortes Albina. Es sieht aus, als könnte man mit Leichtigkeit hinüberschwimmen. Aber der Fluss ist voll gefährlicher Strudel. Am Ufer liegen viele kleine Boote. Kann man dann nicht einfach hinüberrudern an die Grenze? Auch das haben schon unzählige versucht. Aber die meisten sind, wie die verzweifelten Schwimmer, untergegangen. Wer den Maroni nicht sehr genau kennt, wird von ihm erbarmungslos verschlungen. Aber auch wenn einer das andere Ufer erreicht, bedeutet das noch keine Rettung. Greift ihn die holländische Buschpolizei auf, wird er wieder der französischen Regierung ausgeliefert. Findet ihn aber die Polizei nicht, irrt er tagelang ohne Nahrung im Urwald umher. Auch dann kommt er um. Die Tiere des Urwaldes, der Tiger, die Jaguare, die Schlangen, sie bedeuten keine so große Gefahr. Aber die Moskitos.
Wird ein Flüchtiger im Dschungel von den Wachen geschnappt, wird er häufig in Ketten auf ein Boot verladen und auf die berüchtigte Insel Saint-Joseph gebracht. Dort muss er mindestens 2 Jahre Einzelhaft absitzen. Die Häftlinge auf dem Festland nennen die Insel das trockene Guillotine. Die Haftbedingungen in den kleinen Arrestzellen sind so furchtbar, dass ein Großteil der Insassen nach ein paar Monaten umkommt oder wahnsinnig wird. Die Leichen werden ins Meer geworfen. Das Wasser vor der Insel ist von Haien verseucht.
Sprechen ist auf Saint-Joseph bis auf wenige Ausnahmen verboten. Es gibt keine Arbeit, keine Beschäftigung. Die Zellen sind entweder brütend heiß oder bis zur völligen Schwärze abgedunkelt. Es gibt nichts zu lesen oder zu schreiben und wer sich tagsüber hinlegt, wird verprügelt. Saint-Joseph soll die Verurteilten brechen. Doch auch in den Gemeinschaftszellen ist der sprichwörtliche Wahnsinn nur ein böses Wort oder ein Stückchen Brot von den Insassen entfernt.
Jede Kleinigkeit, die sich hier abspielt, ist für sie von außerordentlicher Wichtigkeit. Sie dürfen nicht lesen, nicht schreiben. Die kleinen Ereignisse, die sich in ihrem eintönigen Leben abspielen, gewinnen ungeheure Bedeutung. Eine Mangofrucht, ein Schmetterling werden genauso verteidigt wie ein großer Schatz. Unter den Gefangenen gibt es Freundschaften, Eifersuchtstragödien, krankhafte Erscheinungen ihrer Abgeschiedenheit. Manchmal tritt unter ihnen eine Art kollektiven Tropenkollers auf. Das ist wohl das Schrecklichste. Einer beginnt nachts zu brüllen, er hat Heimweh oder er wird sich plötzlich seiner ausweglosen Lage bewusst. Und dann heulen alle mit. Kein Mensch kann sich so etwas Schreckliches vorstellen.
Maria hat genug gesehen. Bevor sie Saint-Laurent verlässt, verspricht sie einigen Gefangenen, Nachrichten von ihnen zu überbringen. Es ist riskant, aber niemand kontrolliert die junge Frau am Pier. Und sie hat den Menschen in Französisch-Guyana Hoffnung gegeben. Sie hat ihnen ein Gesicht gegeben und eine Stimme. Ihr könnt Marias ganzen Text übrigens kostenlos nachlesen. Wir haben ihn euch in den Shownotes verlinkt.
Maria reist zurück nach Berlin. Erst 1932 werden ihre Aufzeichnungen aus der Strafkolonie gesammelt veröffentlicht. Immer stärker engagiert sie sich nun für sozialistische Ideen. Ihre Reportagen handeln von einfachen Menschen, von Arbeiterinnen und Bettlern, vom Bodensatz der Gesellschaft. Und damit wird sie fast ein bisschen erfolgreich.
Doch, ihr könnt's euch schon denken, 1933 ändert sich alles. Die NSDAP kommt an die Macht und Marias Bücher werden verbrannt. Sie flüchtet nach Paris und schreibt von dort weiter gegen das Regime in Deutschland.
1940 fällt die Hauptstadt Frankreichs an die deutsche Wehrmacht. Maria wird gefunden und in ein Konzentrationslager gesteckt. Sie flieht dann in den unbesetzten Süden nach Marseille und versucht von dort die USA zu erreichen.
Doch ihre Hilfesuche für ein Visum verhallen, vielleicht weil eine sozialistische Schriftstellerin nicht in den amerikanischen Geist des Kapitalismus passt.
Mittlerweile lebt Maria in großer Armut und ihre Briefe werden immer verzweifelter. Sie weiß, dass sie in großer Gefahr lebt. Denn Maria ist nicht nur eine vom nationalsozialistischen Regime verhasste Schriftstellerin, vor allem ist sie Jüdin.
Im Herbst 1941, die letzten Schiffe nach Amerika haben Frankreich gerade verlassen, bricht die mittlerweile 49-Jährige psychisch zusammen.
Wir wissen nicht genau, warum die Besitzerin der kleinen Absteige, in der Maria wohnt, schließlich die Polizei ruft. Vielleicht, weil sie im Treppenhaus immer wieder fahrig und verwirrt wirkt.
Vielleicht aber auch, weil Maria seit Monaten ihre Miete nicht mehr gezahlt hat. Im Winter stehen plötzlich ein paar französische Beamte vor ihrer Tür und nehmen sie fest.
Maria wird in eine Psychiatrie gebracht. Dort stirbt sie knapp 4 Monate später. Offiziell an Kachexie mit Mangelerscheinung, ein Euphemismus für Verhungern.
Wir haben Marias letzten Brief aufgetrieben. Ein Brief, den sie ungefähr ein halbes Jahr vor ihrer Festnahme geschrieben hat. Und soweit wir wissen, war es ihr letzter Versuch, doch noch Asyl in den Vereinigten Staaten zu bekommen. Und irgendwie ist dieser Brief auch eine Prophezeiung.
Und ich glaube, Maria weiß schon damals, dass das hier ihr letzter Brief sein wird.
Marseille, 20.05.1941. Sehr geehrter Herr Dresier, meine Bücher wurden verbrannt und mein Name erschien auf der schwarzen Liste. Ich machte weiter, aber natürlich im Geheimen und unter sehr gefährlichen Umständen, als die Nazis an die Macht kamen. Ich wurde in verschiedene KZ-Lager gesteckt und ich wäre fast von den französischen Behörden an die Deutschen ausgeliefert worden. Ich habe immer gegen die Ungerechtigkeit gekämpft und gegen die Nazis, die ich als Gefahr für den Weltfrieden betrachtete. Lassen Sie mich nicht zugrunde gehen. Ich bin gesund und munter. Aber wie lange noch?
Nach Marias Tod geraten ihre Berichte weitgehend in Vergessenheit. Die Strafkolonie in Französisch-Guyana wird 1951 offiziell aufgelöst. Es lohnt sich nach dem Krieg einfach nicht mehr, einen Gefängnisstaat irgendwo im Dschungel zu erhalten. Und so wächst der Wald über die grauen Mauern, schlängelt sich an den Gitterstäben entlang und begräbt die geteerten Straßen. Der Dschungel holt sich alles zurück.
Die Schreie der Häftlinge in den Zellen sind längst verklungen. Niemand muss mehr bei 40 Grad im Schatten 12 Stunden lang Baumstämme schleppen oder ohne Schuhe im Dschungel Holz hacken. Es gibt keine Fußfesseln mehr. Niemand wird mehr einfach so auf Verdacht auf einer fremden Insel eingesperrt, ohne zu wissen, wann oder ob es überhaupt jemals eine Entlassung geben wird. Oder?
Es wäre so einfach, diese Folge jetzt zu beenden, das Buch zuzuklappen. Und wir sind auch kurz davor, denn Marias Geschichte ist hier zu Ende. Aber die Geschichte der Strafkolonien ist noch lange nicht vorbei. Noch immer gibt es Orte, die Staaten nutzen, um Menschen ohne oder nur mit sehr vagen Urteilen loszuwerden.
Russland betreibt mehrere solche Lager in den nördlichen Föderationskreisen. Erst vor kurzem ist dort ein sehr bekannter Oppositioneller unter nicht ganz geklärten Umständen gestorben. Auch in China und Nordkorea gibt es solche Lager und vielleicht werden sie nie ganz verschwinden.
Aber dann gibt es da noch ein Gefängnis auf einer kleinen Insel im Atlantik. Es ist, Stand 2024, immer noch aktiv. Es ist nur schwer zugänglich und offiziell auch gar nicht Teil des Staates, welcher es errichten lassen hat. Es liegt weit entfernt, auf rechtsfreiem Raum, wie eine Kolonie. Die Häftlinge werden nicht wie normale Verurteilte behandelt, sondern nach Kriegsrecht. Viele von ihnen wissen nicht, warum oder wie lange sie interniert sind.
Guantanamo ist das schmutzige Geschirr der Vereinigten Staaten. Das verkümmerte Übrigbleibsel der Idee einer Strafkolonie. Seit Jahren sollen die Camps für potenzielle Terroristinnen und Terroristen geschlossen werden. Kuba wehrt sich dagegen, dass es auf ihrem Staatsgebiet eine Gefängnisenklave der USA gibt. Und doch sind bis heute noch knapp 30 Menschen dort interniert. Ohne echten Prozess und ohne Gewissheit, wann und ob sie wieder freikommen.
Ja, und sowas hittet mich dann immer doch, wenn wir hier unsere Skripte für die Folgen schreiben, wenn wir recherchieren. Es ist immer ganz cozy, sich einzureden, dass das alles Vergangenheit ist, dass es irgendwas ist, was uns überhaupt nicht mehr betrifft.
Kannst du das noch? Kannst du dir einreden, dass es irgendwie cozy ist, zu Hause zu liegen und dann, also mich hat diese Maria Leitner Geschichte komplett mitgenommen.
Ja, es ist halt dieser Bezug zu heute
Und wir haben uns dann nochmal ein bisschen mit Guantanamo beschäftigt und auch mit den anderen Lagersystemen.
Das war der Bezug, der es irgendwie schlimm für mich gemacht hat. Ich finde, wir sind in Deutschland, irgendwie ist die USA ein bisschen näher. Zumindest ist mein Gefühl so, dass die USA näher an uns ran
als
vielleicht die Ideen und Werte von Russland oder China. Das kann man dann irgendwie noch zur Seite schieben, aber USA ist irgendwie ganz, ganz nah dran bei uns. Und die haben das gemacht. Die haben eine Strafkolonie aufgebaut, haben die in ein anderes Land geschoben.
Genau, das kann man sagen. Es ist, also ich habe wirklich das Gefühl, das ist das, der letzte Teil von Französisch-Guayana, der heute noch existiert. Das ist fucking Guantanamo.
Ja, und das geht einem einfach so nahe, dass man nicht das Buch zuklappen kann und sagen kann, okay, die Menschen haben schreckliche Geschichten erlebt, aber
und
heute ist es anders.
Genau,
So, es hat sich geändert. Das gibt es ja nicht mehr wie damals. Wie wenn man zum Beispiel ein Buch über einen Weltkrieg liest und es zuklappend sagt,
ja,
zum
alles
Glück
gut.
sind es wir gerade in der kriegsfreien Zeit so.
Ja.
Und dann kann man es wegschieben. Aber dieses Guantanamo kann man nicht wegschieben.
Und trotzdem hat mich die ganze Folge auch dieser Optimismus von Maria begleitet. Diese Idee, als Frau, als allererste Journalistin der Welt nach Französisch-Guayana zu gehen, dort zu recherchieren und der Welt zu zeigen, was dort passiert. Einfach dieser Mut, dieser Tatendrang und diese großartige Idee, dass es doch irgendwann besser wird, wenn man einfach nur sagt, was ist.
Es gab ein Tagebucheintrag im Buch, als ich ganz ehrlich das Buch zugeschlagen habe und schlafen gegangen bin, und das war auf jeden Fall noch nicht nach zwei, also vor meiner üblichen
Schlafenszeit,
weil ich diesen Tagebucheintrag gelesen habe und gesagt habe, okay, ich lese das Buch so weit und ich lese den Rest einfach in ein paar Tagen weiter. Und ich habe das Buch tatsächlich ein paar Tage nicht angerührt und habe dann erst wieder reingeschaut. Und genau diesen Tagebucheintrag haben wir euch heute mitgebracht als den letzten.
Dann ist da die Reihe offener Gräber. Die Sträflinge schaufeln sie im Voraus, wahrscheinlich aus administrativen Gründen. Es kann sein, dass der Gräber selbst von dem Grab, das er gegraben hat, verschlungen wird. Diese offenen Gräber, sie gleichen sich vollkommen, sie sind genau abgezirkelt. Nichts habe ich in Französisch-Guayana gesehen, das so peinlich ordentlich gehalten worden wäre wie sie.
Das war's von uns. Und bevor wir uns jetzt ganz verabschieden, wollen wir euch noch eine kleine Firma ans Herz legen. Treue Hörerinnen und Hörer werden sie schon kennen. Papillon baut sich in seiner Zeit auf Französisch-Guayana, in seiner Haft, ich glaube, fast ein Jahr lang irgendwie eine Axt, um sich ein Floß zu bauen, womit er dann irgendwie über den Fluss kommt. Also der braucht ein Jahr, um sich eine Axt zu bauen und lernt, wie wertvoll eigentlich so richtig gutes Material ist.
Zum Glück müsst ihr kein Jahr brauchen, um eine Axt zu entwerfen. Das nehmen ganz andere Menschen für euch in die Hand. Und zwar findet ihr diese Menschen auf werkzeug-garten.de. Der Werkzeuggarten ist ein von Svenja und Raphael Jäger geführter Onlinehandel für hochwertige Produkte rund um Haus und Garten. Und es gibt Äxte. Und wenn ich sage Äxte, meine ich super viele Äxte.
Und zwar richtig gute Äxte. Das meiste ist handgeschmiedet, kommt aus kleinen Betrieben aus der Umgebung. Es gibt Messer, Innen- und Außenleuchten, noch viel mehr Garten- und Forstwerkzeuge. Es ist auch relativ schnell bei euch da, es wird schnell geliefert, also falls ihr irgendwie mal wo ausbrechen. Nee, das sollte man vielleicht lieber nicht sagen.
Nicht ausbrechen, aber falls Gartenarbeit ansteht, Mama und Papa chillen auch die ganze Zeit im Garten und ich wurde noch nicht einmal hier beauftragt, als ich in Hildesheim war, dass gesagt wurde, ich muss mal mithelfen. Ab 50 Euro Bestellwert ist der Versand kostenfrei in Deutschland, ab 100 Euro in Österreich. Ihr habt 30 Tage Rückgaberecht, einen kostenlosen Retourenversand, eine Bestpreisgarantie und 6000 Ratings mit einem Durchschnitt von 5,0 Sternen. Schaut euch gerne werkzeug-garten.de an. Lieben Dank auch an alle Steady Outlaws. Das wären Luisa Schachtner,
Jonas Arndt,
Helge Dilger,
Georg S.,
Daniel Eid,
Sandra Frese,
Nico Grundhöfer,
Nicole Kuhlemann,
Sandrine May,
Zucht und Zucker,
Christiane Reusch,
Dennis Beckmann
und Fluffy. Lieben Dank, dass ihr alle dabei seid. Wir freuen uns über euren großartigen Support, auch wenn die Folge heute ein bisschen länger gedauert hat. Wir sitzen hier echt
Wir sitzen hier schon ultra lange und sie ist ja auch viel zu spät rausgekommen. Danke,
das
dass ihr dabei
von
seid.
Von Herzen leid. Aber
oh Mann, ey, danke, dass ihr uns supportet. Vielen Dank nochmal an werkzeug-garten.de. Sorry, ja, was?
Jemand hat uns auf Instagram geschrieben. Komm Jungs, ihr nehmt Algo auseinander. Und ich so, nee. Algorithmus immer stärker als wir. Werden keine
immer
Chance
stärker. Wir sind auch nur kleine, unbedeutende Podcaster am Podcast Sternhimmel von Spotify und Co. Vielen Dank, dass ihr da seid. an alle Steady-Supporterinnen und Supporter, aber auch an euch Hörerinnen und Hörer. Cool. Ich kann jetzt nur noch Bullshit reden, weil
ich sag noch was, wenn ihr bei werkzeug-garten.de bestellt und wild und fremd in die Bestellnotizen eintragt, kriegen wir einen kleinen Finanzgutschein.
Ah, stimmt.
Wichtig, das, hätte ich fast vergessen. Also
ist auch wichtig.
Auf jeden Fall aus. Lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.